Backspin.
Herzlich willkommen beim Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist der oft kopierte, selten erreichte und überaus gut gelaunte Kevin Backspin heute. Was ist eigentlich los mit dir, Junge? Sag mal ganz ehrlich.
Ich bin einfach im Sack.
Ja, aber warum?
Ich war letzte Woche in Berlin, in diesem komischen Berlin.
Von dem sie alle reden?
Von dem sie alle reden. Und ich war auf so einem komischen Agenturen-Party-Ding. Nein, Quatsch. Meine gute Freundin Salva hat zu einer Party eingeladen, zu der ich sehr gerne gekommen bin. Und auch tatsächlich viele befreundete Menschen getroffen habe. Und es war eben nicht diese komische Klischee-Agentur-Party. Oh. Damit ging es schon mal los.
Davor ging es doch, war das der Abend davor? Du bist doch auch noch, du hast auch
nee,
noch...
Nee, den Tag davor habe ich ein Interview gemacht für uns mit Kontra K und Odell Beckham Jr.
Wo ich persönlich ein kleines bisschen, also da bin ich wirklich traurig. Ich meine, ich war im Urlaub und so, aber reden wir noch drüber. Aber da war ich sehr traurig, weil OBJ hätte ich gerne getroffen.
Digga, soll ich ehrlich sein? Ich musste den googeln.
Du Ratte, Alter. Du Ratte. Aber guck mal, das geht weiter. Dann warst du, um es kurz zu sagen, du bist auf dem Festival noch
dann
gewesen.
Dann war ich auf dem Festival von Finn Kliman. Das war der Hauptgrund dafür, dass ich jetzt ein bisschen, angeditscht bin.
Ja.
Ein bisschen doller angeditscht.
Ja, aber da hört das Mitleid dann auch schon auf.
Dann war ich gestern Abend noch, also einen Tag nach diesem Festival, auf dem Geburtstag meiner besten Freundin so hier in Hamburg. Und ja, hab da noch einiges Bier getrunken und bin heute Nacht aufgewacht und hatte einfach widerliche Magenschmerzen. Also ich war kurz vor, okay, Blinddarm muss jetzt raus. Und
meinst du, deswegen habe ich jetzt Mitleid?
Also? Jetzt sitze ich hier und muss hier mit dir über Deutschrap reden.
Aber das ist der Stammtisch und darum geht's. Nicht nur über Deutschrap, über alles, was passiert
ist. Das ist halt der Stammtisch, ne? Darauf kommt es ja auch an. Man trifft sich halt alle zwei Wochen oder wie man seinen eigenen Stammtisch so regelt und man hat zu erscheinen, egal wie die Laune ist.
Genau das. Und dann musst du als allererstes, ich habe übrigens aufgestoßen, Entschuldigung, falls das stinkt.
Das stinkt tatsächlich.
Ja, genau. Und dann,
jetzt
kommt er. Aber das war, weil ich gleichzeitig Cola Zero getrunken habe. Dann haben wir ja noch diesen wunderbaren kleinen Sparkasten hier, wo jeder von uns immer noch einen 5-Euro-Schein in sein Fach reindrücken muss. Und dann geht's los und dann reden wir.
Ja, oh, ich hab Trippy Red, den kleinen Tripperich. Der ist so drollig, ne? Den habe ich einen Tag lang in Berlin auch begleitet, am Donnerstag.
Ach, das hast du auch noch gemacht?
Ja, ich kann richtig viel Kram erzählen.
Du warst ja richtig Jet-Set-Kevin unterwegs.
Digga, ich war richtig unterwegs.
Vor allen Dingen, ich habe in der Zeit...
Guck mal, einmal eine Woche mitgemacht und direkt Notaufnahme.
Ja, genau. Ja, genau. Herzlich willkommen in meiner Welt. Und ich auf der anderen Seite...
Du trinkst nicht, das ist der große Vorteil.
Ja, genau. Aber was habe ich in der Zeit gemacht? Da war ja auch noch...
Leute.
Ja, genau, da war noch Himmelfahrt davor, glaube ich. Dann bin ich eine Woche in Urlaub gefahren und ich habe wirklich eine Woche lang mir einfach nur auf einer Liege liegen die Sonne auf dem Pelz brennen lassen. Mal ein bisschen Schatten, mal ein bisschen Sonne, das war so ein All-Inclusive-Hotel.
Deswegen bist du hier auch so gut gelaunt.
Ja, weil ich einfach super entspannt war und vor allen Dingen, ich habe mal wieder Erfahrungen gesammelt, die ich mit dir teilen wollte. Denn ist ja schon, jeden von euch da draußen, aber ist ja schon mal aufgefallen, wenn so Leute, ne? Also, und es sind nun mal, tut mir leid, es sind die Klischees, aber sie werden jetzt voll erfüllt. Ich habe diese Szene in dieser Woche gefühlt bestimmt 40 Mal gesehen. Mhm. Irgendein Mädel stellt sich entweder wahlweise vor die schöne Blumenpracht an dem Beet, wo es ein schönes Blumenfoto gibt, oder an den Pool oder ans Meer oder auf die Schaukel, die da liegt oder irgendwie sowas, positioniert sich, macht einen lassiven Blick, krümmt den Körper ein kleines bisschen, Hüfte rein, Hüfte raus, gerade Oberkörper und macht so ihre berühmten 5 Instagram-Fotos, damit sie damit ein bisschen posen kann.
Diese Hotdog- oder Beine-Fotos?
Was? Nee, alles Mögliche. Nee, immer jemand macht das Foto von ihr.
Mhm.
So, das ist wichtig. Es gibt immer...
Husbands auf Instagram.
Ja, es gibt immer...
Nee, Boyfriends auf Instagram.
Sehr guter Account übrigens dafür auch, muss ich auch sagen. Also diese ganz üblichen Fotos.
Mhm.
Und dann ist mir aber eine entscheidende sozialkompetente Komponente aufgefallen, die mich richtig gestört hat. Die Leute, immer wenn sie das machen, ne?
Mhm.
Dann lassen sie Fotos von sich machen. Weißt du, was sie da machen? Dann gehen sie zurück zu dem, der die Fotos gemacht hat. In der Regel war es sehr oft der kleine Bruder, der kleine Schwester.
Mhm.
Der wird dann quasi mit so einem Hüftschwenker quasi zur Seite geschubst, Handy aus der Hand, man dreht
direkt,
sich so weg.
Direkt kontrollieren, ob das auch gut geworden
und,
ist.
Und vor allen Dingen kein Danke, kein ey cool, dass du ein Foto gemacht hast, lass mal gemeinsam gucken, was hier, welches gefällt dir, sondern sofort so weggedreht und so egomäßig, lass mal geguckt, ob das alles gut gemacht ist, was er gemacht hat. Und Fotograf meistens, kleine Schwester oder kleiner Bruder.
Und da steht in der Caption, wie glücklich man ist, diesen tollen Tag mit seiner Familie im Urlaub zu haben. Ne?
Genau, trottet so traurig alleine wieder Richtung Liege so, ey, das war richtig unangenehm, das Ganze zu sehen. Ernsthaft. Das hat mich richtig ein bisschen traurig gemacht, den Leuten dabei zuzugucken, wie sie ihren Instagram-Grind
versucht haben. Du hast mir aber aus diesem Ressort Nenn ich es mal. War so ein richtiger Cluburlaub, ne, Nico? Einfach mal die Seele baumeln lassen, über nichts nachdenken.
Ich hab die komplette Woche, war mein einziger Plan, den ich nur im Kopf hatte. Wann waren die Frühstückszeiten, wann waren die Mittagessenzeiten und wann gibt es Abendbrot? Und dann bin ich da immer hin und dazwischen.
Hoffentlich sind die Pommes knusprig diesmal.
Keine Pommes. Ich war auf Low Carb. Ich bin jeden Tag joggen gewesen, habe jeden Tag noch Workout gemacht, zwischendurch noch Schwimmen und so. Aber eigentlich nicht nur an diese Zeiten gehalten und dazwischen immer versucht, so linke Seite, rechte Seite. Ah, ich habe gemerkt, der rechte Arm ist ein bisschen viel in der Sonne gewesen. Ich muss den linken jetzt mal rauslegen, damit er genauso braun wird.
Oh Gott, Alter. Und ich war so, oh, ganz schön rot. Ja. Oh, wenn ich drauf drücke, wird es weiß. Naja.
Nee, aber das hat mich, aber genau, da habe ich dir ein Video geschickt, weil das war auch ganz lustig. Da gab es ein großes Animationsteam. Mhm. Die waren wirklich lustig, muss ich sagen. Das war so ein Tunesien All-Inclusive-Laden und die haben echt von, ich glaube 9.30 Uhr, 10 Uhr ging es los und jeden Tag, lass es 10 Uhr bis 13 Uhr Programm gemacht und 15 bis 18 Uhr Programm gemacht und haben jeden Tag mit einem Tanz zu einem Song geöffnet und geschlossen.
Ja.
Und jedes Mal haben sich an den Pool rumgestellt, so mit 5 Animateuren und jedes Mal auch etwas, was ich nicht verstanden habe, haben sich ganz viele Menschen dazugestellt. Und dann standen da immer 10 bis 20 Leute und haben immer, dieser Yalla Habibi war der Song, ja. Yalla Habibi, und haben dazu immer so Tanzschritte gemacht und haben da immer in der 5 Minuten getanzt. Und ich lag da fassungslos in meiner Liga, habe mir das jeden Tag 4-mal angeguckt.
Aber du hast mir doch ein Video geschickt, wie zu Capital Bra auch getanzt wurde, oder?
Das war ganz interessant, weil es halt ein sehr internationales Klientel war da. Es gab von allen Leuten, aus allen Herren Ländern waren da Menschen aus Europa. Es wurde für jeden Songs gespielt. So. Und es wurde für die deutschen Gäste sehr viel Capital Bra gespielt.
Geil. Also finde ich witzig einfach.
Ja. Zum Glück nicht Sherry Sherry Lady, weil dann hätte ich geweint.
Meine gute Mitbewohnerin Luisa, die heute übrigens epische, ich weiß gar nicht, was es war. Es war einfach Gebäck mit weißer Schokolade ummantelt, uns mitgegeben hat hier ins Büro.
Dürfen Sie outen, wie sie bei Instagram heißt?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also sie wurde auf jeden Fall schon häufiger hier erwähnt.
Ja, aber ich würde nämlich sagen, schreibt sie mal an und bittet sie mal nach dem Rezept für ihre Sahnerolle.
Ja, auf jeden Fall. Die Gute war vor ein paar Monaten im Urlaub, in Rumänien meine ich, und da lief Raff Camora im Supermarkt.
Auch stark. Es gibt schon Gründe, warum wir uns hier hinsetzen und über den ganzen Quatsch
das
reden
verrückt,
müssen.
Ne? Und das sind aber so dann wirklich Momente, wo man sich bewusst wird, was für eine Tragweite diese ganze Mist überhaupt hat.
Ja, und warum die auch alle so erfolgreich damit sind.
Ja.
Bei der Recherche, die du und dein Team hier für diese wunderbare Folge vom Stammtisch gemacht haben, habt ihr ja auch Singles noch und nöcher der letzten Wochen
rausgesucht. Es ist so viel, wir müssen da so durchrattern, Nico, sonst dauert das hier viel zu lange.
Ja, vor allen Dingen, weil ich am Ende, glaube ich, auch finde, dass wir viele davon gar nicht unbedingt jetzt groß en Detail besprechen müssen. Mhm. Aber es ist eine Gesamtstimmung ist mir dabei übergeblieben. So. Und die ist dann doch wieder die gleiche, die ich schon ein paar Mal hatte, dass ziemlich viel, ziemlich gleich klingt. Und dass offensichtlich das Nee, Nee, Nee das neue Lelele ist.
Irgendwas muss man ja anders machen.
Keine Ahnung. Nee, aber wollen wir mit Singles anfangen? Ja, lass uns da mal reingehen, weil das ist viel zu viel drin. Das machen wir mal relativ schnell. Da sind schon wieder Dinger dabei. Ich habe mir diesen Kalash 44-Song angehört, der... ich habe ein bisschen Hausaufgaben von dem mitgekriegt, auch mich ein bisschen vorzubereiten. So, da habe ich mir alle reingelt. Ich habe mir auch diesen Mero-Song, diesen Ola Bilia angehört. Mhm. Und ich verstehe schon, warum die... Also Kalash ist ja so, das ist eigentlich ein geiles Ding.
Also Kalash hat ja erstmal was für eine geisteskranke Feature-Liste da aufgefahren.
Genau, wollte ich gerade sagen, das ist ja wirklich ein Royal Rumble. Also da geht es ja wirklich um die Großen mal zusammenbringen auf einen Song.
Capital, Luciano, Nimo und Samra.
Und aber nicht dann auf eine Lelele-Basis, sondern das war rough. Und deswegen fand ich den immer gut, hat mir gefallen.
Ja, sie war rough, aber es war jetzt auch schon wieder nichts Neues. So, ne? Also wenn man so vier auf einmal...
Aber die vier Gäste, das ist schon Königshochzeit, ne? Ist gut.
Ne, aber dann fragt man, also er ist ja auch irgendwie Backup bei Capital und so im SLS-Umfeld, also so mit Gringo und Hasan K. Also die werden sich alle gut kennen, die Jungs da. Er fällt ein bisschen ab, finde ich, auch auf dem Track. Also man merkt, dass er da in dieser Liga noch nicht mitmischt. aber ansonsten...
Aber ja, die vier auf einen Song bringen, ist schon mal eine Ansage, finde also, ich gut.
Ist ein guter Track, aber...
Ich habe ja zum Beispiel selbst also sowas wie Mero, wo ich normalerweise null Zugang zu habe. Mhm. Vielleicht liegt es aber auch daran, weil ich gerade an einem der Maghreb-Staaten war, näher an Ola Bilia war, als ich es bisher vorher gewesen bin. Sehr viel Gefallen gefunden, genau wie an der Farid Bangs.
Dass er so viel Türkisch singt oder rappt auf den Track, da ist mir zum ersten Mal so, dass ich dachte, so ja, dieses Mero-Ding, das hat schon alles Hand und Fuß. Also ich fand die Singles davor komplett austauschbar miteinander. Ne? Also der musikalische Anspruch oder so oder die Halbwertszeit, die jeder Track da haben soll, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Aber dieses Arabeske und auf Türkisch singen und so weiter und das alles in die Musik mit einbringen und auch die Art und Weise, wie produziert wird, dass es alles so arabesk klingt und so weiter, das wird, glaube ich, deutschen Rap, hat ihn schon längst geprägt und wird ihn auf Dauer auch noch sehr viel weiter prägen, was zum Beispiel auch der Farid Bang-Track zeigt.
Und das ist nichts anderes als ein Vergleich, den du aus den USA ziehen kannst.
Und da können sich halt sehr viele Kids in Deutschland einfach mit identifizieren. Und das erklärt dann natürlich auch sehr viel Erfolg und Hype und so weiter und einfach nur konsequent und gut.
Und genau darauf will ich hinaus. Das, was in den USA in den 90ern passiert ist, dass es eine klare Identitätsschaffung gab durch die Musik.
Cypress Hill war ja auch immer mit Mucke für Latinos. So.
Genau. Und NWA war für die Black Community. So. Ja. Und dann daraus der Erfolg mit der authentischen Art und Weise, wie Musik gemacht wurde. Und wenn sie jetzt dahin kommen, dass sie nicht mehr versuchen, Stile zu kopieren, sondern...
Eigene zu schaffen, eigene Identitäten zu schaffen.
Dann, eigene Künstler, dann kann es richtig spannend werden. Und ich kann jetzt nicht sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass es von Ola Bilia, von Mero wahrscheinlich auch eine Inspiration dahinter gibt, ohne ihm was Böses jetzt unterstellen zu wollen. Aber er klingt schon so ein bisschen wie vieles, was ich auch schon mal in einem Türkei-Urlaub irgendwo gehört habe. Mhm. Aber es ist einfach in sich
eine gute Nummer. Aber es ist halt mit deutschen Rap Crossover.
Ja, so. Genau. Ja, ist eine gute cool. Nummer.
Übrigens, das Maghreb-Gang-Ding, ne? Der Move, heftig.
Ja.
Wirklich heftig?
Ja.
Also vielleicht, wir müssen ein bisschen erklären, wir dürfen nicht mal davon ausgehen, dass Leute alles auf dem Schirm haben. Farid Bang hat mit French Montana und Khaled, ich weiß nicht, spricht man ihn so aus?
Khaled.
Den Song Maghreb Gang gemacht. Und French Montana ist seinerseits ja ein riesen US-Rap-Star. Und alle drei kommen aus Nordwestafrika, aus Marokko, ne?
Na, Marokko und Algerien.
Genau.
Der Khaled ist, glaube ich, Algerier. Aber halt Maghreb-Staaten, also werden die ja genannt.
Genau. Und da, ehrlich gesagt, ne, weil das ein geiles Konzept ist und auch so übergreifend, da hätte ich mir ein bisschen mehr dann auch Themenbezug gewünscht. Weil es geht, ehrlich gesagt, wenn man mal hinhört, es geht wieder nur um die Bitches im VIP, die auf Amphetaminen sind. Das ist ein Zitat aus dem Track.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob die das so mit ihrer Heimat verbinden.
Ja gut, das können wir an dieser Stelle, glaube ich, nicht tiefer gehen, also analysieren.
Warum denn so ein großes Thema aufmachen, wenn man es dann nicht aufgreift? Wenn es dann wieder nur um die gleichen Sachen geht wie in jedem anderen Track.
Ah, es geht ja um die Gang.
Ah.
Ja, genau, es geht ja um die Maghreb-Gang. Und nicht um die Staaten und nicht um die Kultur.
Also Halle hängt mit Bitches im VIP auf Amphetamin auf.
Ja, und eine davon heißt Aisha. Und ja. du kennst so Farid Bang, du kannst doch jetzt nicht von ihm erwarten, dass er an der Stelle jetzt...
Mann, der hat doch auch schon genug Tracks gemacht, wo er zeigt, dass es anders geht.
Ja, aber dann kriegt er regelmäßig von seiner Fanbase dafür auf die Mütze, dass sie sowas nicht von ihm hören wollen und dann lässt das immer wieder. Und dann lässt er halt Muskeln spielen in der Form, dass er einfach mal zeigt, wen er hier zusammen auf einen Song bringt. Und das ist dann schon ein starker Mix.
Ist es ja auch. Mhm. Aber gerade deswegen bin ich ja auch so... Mach doch dann, wenn dann, mach richtig.
Bist du Team Apache eigentlich?
Ich bin safe Team Apache, ja.
Ich noch nicht so.
Du nicht so? Das ganze Büro dreht hier durch, ne?
Ja, alle so ein bisschen drauf.
Alle feiern ihn, ja.
Und jeder, aber habe ich das Gefühl, auf eine bisschen andere Art und Weise. Und ich weiß nicht, ob ich...
Ich finde einfach, er hat einen Wahnsinnshumor.
Mhm.
So, ein fassbares Auge für Szenen, also für Musikvideo-Ideen und sowas.
Ich habe halt krass gemerkt, dass ich habe beides gemacht. Ich habe mir die Songs angehört auf Streaming-Diensten und ich habe mir die Videos angeguckt. Und ohne Videos funktionieren sie nicht. Die Videos sind wichtig.
Das kann sein. Ja,
die sind unheimlich wichtig.
Ich höre mir das tatsächlich auch nicht ohne Video an. Also ich gucke mir die Videos regelmäßig an, feiere das dann ab.
Mhm.
So, aber ich habe ihn jetzt auch noch nicht in irgendeiner Playlist oder so.
Nee, ich finde dann aber auch, und das ist so ein bisschen noch das, wo ich noch ein bisschen dran arbeite, Ich verstehe das, was mir Leute dazu sagen wollen. Ich verstehe, dass es ein bisschen anders ist. Ich sehe trotzdem relativ viel Ähnlichkeiten zu Songs, die mich jetzt auch nicht abholen. Es fehlt mir irgendwie eine kleine Prise von irgendetwas. Kann aber verstehen, vor allem wenn ich mir dann das Video angucke, was daran geil ist. Weil da ist schon sehr viel Humor und sehr viel Augenzwinkern.
Das ist halt für mich einer, der alles gerade mal einen Ticken weiterdenkt und nicht einfach kopiert.
Das ist Mut. Auch, er ist mutig. Doch,
er ist mutig und eigen.
Ja.
So, das,
aber ich weiß nicht, ob
es... Er zeigt, das ist endlich mal wieder ein Charakter.
Ja, das wahrscheinlich ja. Aber ich glaube, noch ein bisschen mehr.
Also wir werden ja später noch über Rapper reden, die gerade unter 18 sind. Also so Teenie-Rapper, die auf Insta unterwegs sind. Und ich sag's dir ganz ehrlich, da hat mir meine Laune so verhagelt.
Ja, aber das ist ja wieder ein ganz anderes Thema und den Vergleich kannst du hier auch in dem Zweifel nicht ziehen.
Nee, aber ich sehe, was nachkommt, was so die Regel ist.
Ja, auch jein. Nein, stimmt nicht, weil das ist ja nachgezüchtet von Leuten. Jetzt gehen wir direkt ins Thema rein. Lass uns da gleich überreden, von Leuten, die genau quasi ihren Nachwuchs suchen. Ja, so. Das aber schon. Das ist ein anderes Thema. Aber hier ist es halt, dass er musikalisch sich halt noch nicht so krass abgrenzt von dem, was im Moment zeitgeisttechnisch versucht wird zu kopieren. Und deswegen macht es mir das ein bisschen schwerer, den zu greifen. So, ich bin dann und ich glaube, eigentlich sollten wir noch ein bisschen über den internationalen Songs reden, aber ich finde, da ist eigentlich keiner richtig herausgestochen, obwohl ich schon beim Dreamville-Sampler gespannt bin, wenn ich mir den mal... Sam ist noch nicht draußen, ne?
Nee, Tracks sind draußen.
Ja, genau. Den einen fand ich ganz gut, den anderen nicht so. Die beiden Drake-Singles haben mich jetzt
nicht... Den mit dieser souligen Hook fandst du nicht so gut wahrscheinlich, ne?
Ja.
Ich fand den anderen auch besser, den straighteren Rap-Part.
Ja, genau. Und auch beide Drake-Singles sind nicht ganz so stark, da feiere ich eigentlich mehr...
Down Bad fandst du gut.
Ich freue mich... Ja, genau. Money in the Grave ist noch besser als Omerta, zum Beispiel bei den Drake-Nummern, aber auch die fand ich nicht so...
Omerta ist komplett von OZ übrigens produziert.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Es ist einfach mal wieder platziert. Aber ich will darauf hinaus, ich fand das alles nicht ganz so geil prägend, sodass da nicht so viel hängen geblieben ist.
Ehrlich gesagt, dass es eine schwache Release-Woche war.
Ja, genau. Aber, und das ist jetzt die Überleitung, die ich schaffen wollte, ist Richtung Alben, habe mich halt riesig über das, freue mich immer noch über das Fantoni Andorra-Album und auch über die Liebe und den Respekt, den er dafür zurückkriegt.
Habe ich sehr häufig jetzt mitbekommen, dass Leute das Album sehr, sehr gut finden. Ich habe es irgendwie, bevor ich den Podcast mit ihm gemacht habe, sehr, sehr, sehr häufig gehört und bin da jetzt irgendwie gerade nicht so drin. War aber auch nicht, wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, der war jetzt häufig bei uns Thema in den letzten Wochen. Ich finde, es ist ein sehr gutes Album, ist nicht so komplett mein Film. Hier und da sind so Tracks, die ich nicht so mag, aber das ist einfach mein Problem mit so witzigen Rap, Schmunzelrap.
Ja, aber ich glaube, genau damit mit den alten Klischees, die du benutzt, um Fantoni zu hören, tust du ihm bei diesem Album Unrecht. Deswegen
ja, absolut, absolut. Deswegen habe ich bewusst gesagt, 2-3 Tracks, so, ne? Clint Eastwood oder so.
Auf der anderen Seite musst du mich...
Ich finde das Casper-Feature sehr gut. Ich finde das Feature mit Dirk Lotso unfassbar gut. Ich könnte jetzt diverse Songs da hervorheben, aber ich fand, das ist ein sehr gutes Album. Das ist das beste Fantoni-Album.
Auf der anderen Seite musst du mich jetzt aber voll und ganz davon überzeugen, warum Haiti ein gutes Album gemacht hat.
Weil Haiti meiner Meinung nach jetzt mit ein bisschen Abstand bei Kitschkrieg, das war eine riesige Chance damals. Die musste man wahrnehmen, musste man gucken, ob das funktioniert oder nicht. Aber da wurde sie überzeichnet. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass es wieder true Haiti ist. So wie Haiti sich selbst sieht, wie sie sich selber vorstellt, wie sie zu klingen hat. Und so, und ich glaube, dass sie mit MacLeod und Mixu, die dieses Album hauptsächlich produziert haben, da waren auch noch Schoolboy Omaru aus Hamburg dabei oder Bobby Sun zum Beispiel, dass sie sich jetzt ein bisschen mehr wieder gefunden hat und wieder mehr klingt, wie Haiti auch am Anfang zu City-Tarif-Zeiten, als sie mich komplett abgeholt hat, klang. So, nur halt jetzt in noch dicker. So, und das habe ich auch schon vorletzte Woche, glaube ich, gesagt, weil wir da kurz über sie gesprochen haben. Und ich finde dieses ganze Album richtig gut. Das, was Haiti auf den ersten 4 Tracks oder so allein schon flow-technisch auspackt auf den Songs, das hörst du in anderen sehr großen, berühmten Playlisten über die komplette Playlist-Länge nicht. So, ne? Also mit so viel Kreativität an die Sache rangehen und halt eben nicht nach Schema X arbeiten, das finde ich sehr gut. Und sie gibt sich halt sehr viel Mühe und hat auch sehr viel Glück gehabt hier und da mal. Das alles Gucci-Video in Paris aufgenommen, während der Notre Dame brennt und dabei so epische Szenen dabei haben, wie sie auf dem Balkon sitzt und hinter ihr der Notre Dame in Flammen. Oder jetzt das neue Video zu Coco Chanel auf Ibiza in der Strache-Villa gedreht. Und auch dieser Glastisch mit Red Bull-Dosen und den Sektkübel, das soll sogar der gleiche oder derselbe Sektkübel gewesen sein wie bei Strache. Und so
ist sie da bewusst hingegangen dafür eigentlich? Oder?
Die haben das bewusst gemietet, ja.
Stark. Schön gesehen.
Weil, ne, ist halt irgendwie auch so ein Rap-Ding. So, sie wollten ein überzeichnetes Video machen. Sie wollten so ein protziges Rap-Video halt machen mit Alkohol, dicken Uhren und Waffen und so weiter. Und dann dachten sie sich, ey, eigentlich wäre das doch schon witzig, diese Villa dann dafür zu nehmen. Und haben halt das alles so ein bisschen nachgestellt. Und Haiti ist auch mit blonder Perücke teilweise zu sehen. Und man könnte dann, wenn man möchte, noch mehr Ketten und Assoziationen ziehen. Hier, Nico macht es direkt an im Hintergrund. Ja, genau. Das finde ich einfach gut. So. Und ich finde, dass das Video auch sehr schön ist einfach. Es gibt so richtig gute Shots. Naja.
Ich bin ja
gutes bei Album. Kam überraschend übrigens auch. Donnerstags angekündigt, Freitag da.
Ja, genau. Ich bin bei ihr immer noch so ein bisschen in einem Kampf mit mir. Was vielleicht auch ganz simpel einfach nur an der Stimmenfarbe liegt, die ich ein kleines bisschen anstrengend finde, wenn ich sie auf Albumlänge höre. Mhm. Sehe und verstehe aber voll, wie dieses Künstlerwesen sich da ausleben kann. So, und das
auch mag ich halt.
Immer bewusster macht.
Dass da Leute sich einen Kopf machen. So. Oder vielleicht auch einfach hier mal und da keinen Kopf machen, sondern einfach machen. So. Und nicht alles bis ins letzte Ding durchkonstruieren und so weiter. Sondern einfach mal ein paar Ideen haben und die auch dann wirklich ausspielen. Und halt nicht nach Schema X arbeiten. Das nervt mich so hart gerade im Deutschrap.
Ja, ist das Thema, das man dann gleich daran hat, ist aber, dass wir ja schon alle wissen, dass mit Montenegro Zero ja mega Erwartungen an sie geknüpft wurden.
Ja, und dann wurde es irgendwie schnell ruhig, hatte ich das Gefühl. Und dann kam das ATM-Mixtape zwischendurch, was mich dann auch irgendwie nicht so abgeholt hat. Und jetzt bin ich wieder aufgesprungen auf den Haiti-Hype-Train.
Die Zahlen sagen dann natürlich, ich gucke hier gerade nebenbei noch ein bisschen mir das Video an.
Die sind nicht so...
150.000 Klicks auf diesem Alles-Gucci-Video und das ist über einen Monat alt. Das ist halt fürs Kräfteverhältnis zur Konkurrenz viel zu wenig.
Ey, aber ehrlich gesagt glaube ich, das wurde sehr bewusst alles in Kauf genommen. Sonst würde man ja auch ein Album nicht von einem Tag auf den anderen ankündigen. Beziehungsweise es so fast schon über Nacht droppen einfach.
Da ist Freitag dann Chartentscheidung auch, ne?
Ja. Also das siehst du auch in den Streams, ne? Dass das was anderes wäre, wenn sie jetzt 5 Monate Promo gemacht hat. Aber sie war ja noch nie eine begnadete Promo, ein Fan von Promo, würde ich mal sagen.
Nee, genau. Und das ist, glaube ich, auch Fluch und Segen zugleich
bei einer Künstlerin. Vielleicht tut ihr das einfach auch ganz gut, jetzt wieder Leute auf ihre Seite zu ziehen, die wirklich Interesse an ihr haben. Und dann beim nächsten Projekt wieder mit vollem Anlauf.
Ja, ich glaube, auch da
wird gestärkt wieder die Fans im Rücken
zu haben. Ja, aber auch da wird es keinen großen Anlauf geben. Auch da wird es nicht groß Leute geben.
Nee, sie ist einfach sie. So. Ich finde das sehr erfrischend einfach, dass gemacht wird, dass auf Dinge geschissen wird.
Hm. Du bist ja
nicht, dass ich nicht 5 Interviews mit ihr schon kenne oder so. Dass, ja. Weißt du, sie hat noch so ein Mystikum um sich. Und ist noch nicht so... Weißt du, ich habe bei vielen Künstlern, da wird ein Album angekündigt, du siehst die Tracklist und du hast das Gefühl, du weißt schon, wie das Album klingt.
Mhm. Ich gucke gerade nebenbei die
Videos. Bei ihr hast du keine Ahnung, was passieren wird. Nie. Yeah. Du weißt absolut nie, was passieren wird.
Ich gucke die Bilder ohne Ton gerade und das macht es noch ein bisschen stranger.
Ja, aber du merkst doch, dass das schon was in dir auslöst. Du beschäftigst dich damit und reibst dich daran und du weißt, du kannst nicht direkt eine Schublade aufmachen, sie irgendwo reinstopfen, Schublade zu und dann in Frieden einschlafen und wissen, okay, das ist so und so.
Ja, aber das ist auch genau...
Du musst dich damit beschäftigen.
Das ist auch genau das, warum ich sehr viel Liebe immer dafür habe, was sie macht. aber zugleich ein sehr...
großes Fragezeichen, bestimmt.
Ja, es ist schwierigen Einstieg ins Album habe. So.
Ja.
So, das ist so ein Konflikt, an dem ich immer noch mit mir arbeite. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ganz anders, was die Eingängigkeit angeht, haben wir ja mit Juju da ein Musterbeispiel für Hit, 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 Single, 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 Knall, Knall, Knall.
Ja. Gut zusammengefasst
eigentlich. Wir haben ja auch, und das muss man vielleicht auch an der Stelle, kann man kurz mal intern noch, wir haben ein Album des Monats Podcast über Bling Bling gemacht von Juju, das jetzt gerade rausgekommen ist, der glaube ich auch unsere teilweise Ratlosigkeit in der Bewertung des Ganzen ganz gut auf den Punkt gebracht hat. Genauso wie wir aber auch ein, und das ist so ein bisschen neu aufgesetzt, jetzt seit kurzem auch ein Album der Woche Schriftform-Review auf der Website haben zum Haitis-Album. Da hat Janek sich dazu ausgelassen und hat es über den Glühenklee gelobt.
Ich glaube, heute soll der Artikel erscheinen, wo wir ihn aufnehmen. Das heißt, wenn ihr es hört, ist das raus.
Ja, genau, siehst du. Also den wird es auch geben. Insofern schon Alben, die uns auch sehr wichtig waren, darüber zu reden. Aber auch das war dann, glaube ich, schon der Spiegel von dem, wir merken gerade so richtig, dass es so ein bisschen in die Album-Sommerpause geht, habe ich das Gefühl, oder?
Ja, man merkt, die Festivals stehen an, die Alben müssen erschienen sein von den Künstlern. Das wissen viele ja gar nicht. Vielleicht habe ich es auch schon mal erzählt. Wenn ich mich wiederhole, dann schreibt mir und sagt, dass ich nerve. Aber, aber viele Künstler haben ja tatsächlich in so Festivalverträgen oder auch in Tourverträgen, weil man wird ja für Touren gebucht und hat dann mit jedem Veranstalter auch einen Vertrag oder so oder halt mit der Booking-Agentur, je nachdem. Und man verpflichtet sich quasi dazu, Alben vor der Tour oder vor einem bestimmten Festival zu veröffentlichen, damit die Fans auf dem Festival auch wirklich die Songs kennen und dass dann auch gesichert ist, dass Leute vor der Bühne stehen, weil das Album draußen war. So, und deswegen kommen dann vor Sommer immer noch mal viele Alben raus und man hat dieses berühmte Sommerloch.
Aber es hat ja dann eh, wenn die Festivals anstehen und es geht ja jetzt mal da los im Juni, eh keiner Zeit, Alben zu streamen. Nee. Man muss ja mitrappen und mitsingen, mitgrölen, tanzen.
Trichtern,
ja genau. Sein T-Shirt ausziehen und über dem Kopf kreisen lassen.
Richtig.
Wir haben, und das ist dann aber der nächste Punkt, über den wir uns wahrscheinlich jetzt unterhalten können, uns dieses Mal sowas ein bisschen wie ein Thema der Woche quasi oder Thema dieser Ausgabe ausgesucht, weil es etwas war, worüber beide mal reden wollten. Und ich glaube, das können wir aus zwei verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Es geht los mit, und damit fange ich ganz einfach an, dem Jugendwahn, der gerade um sich gesetzt hat.
Ja, es ist das neue Ding, ne? Man signed jetzt sogenannte Instagram-Rapper. Es gibt schon wieder neue Rapper in der Deutschrap-Szene. Es gibt eine neue Sparte Rapper nach, was hatten wir alles? Cloud, Stream-Rapper.
Man vergleicht, den ich da schnell gezogen habe.
Und jetzt haben wir Instagram-Rapper.
Ist beim Fußball. Es gab früher...
Talente werden immer jünger, sagst du?
Genau. Es gab früher immer den Vergleich dazu, dass man viel zu früh gesigned hat und heute 11-jährige Verträge kriegen bei Profivereinen. Und das ist ein bisschen genauso. Du siehst irgendwo ein Talent und du musst halt noch früher und noch schneller dran sein. Und deshalb gibt es dann Clan-Mitglieder, die verkünden, dass sie hier den besten Rapper der Zukunft gesigned haben, dass arrivierte Superstars ihren Nachwuchs schon mal mitbringen, von dem noch keiner genau weiß, was er überhaupt macht. So, vielleicht kannst du ein paar Fakten zusammenbringen. Also ich kann mal ein bisschen anfangen.
Es gibt diverse Namen, die jetzt so ein bisschen durchs Internet flattern seit ein paar Wochen und Monaten, die sind alle so zwischen 14 und 17, war?
Heißt der Data Rapper? Love oder Data Love?
Data Love, glaube ich,
so richtig, ne? Mitbekommen, ja, genau.
Von UFO.
UFO, noch der kein Song raus?
Nee, ich glaube, da sind so ein, zwei Leaks draußen.
Mhm.
Da muss ich aber sagen, blöd, dass wir mit dem anfangen, weil ich habe mir diese ganzen Rapper alle reingezogen. Die sind alle so 14, 15, 16,
ja, lass sie erstmal 17. Ja, lass sie erstmal kurz ein bisschen summarizen, das ist gut.
Okay.
Darum geht's. Also und wir haben Data Love zum Beispiel, UFO.
Data Love
ein, zwei Songs draus.
UFO, Stay High, 15 Jahre alt, jetzt schon über 80.000 Follower auf Instagram, wird...
Ohne irgendwas gemacht zu haben eigentlich.
Ohne irgendetwas gemacht zu haben, es gibt ein paar Leaks. Er wurde gehypt von UFO, irgendwas... Also Trippie Redd folgt ihm irgendwie auf Instagram.
Mhm.
So, da kann ich nachher auch noch so ein, zwei Sachen zu erzählen. Der ist ja auch erst 19 oder ist jetzt die Tage 20 geworden, glaube ich, Trippie Redd. Mhm. Und ja, naja, dann haben wir Marlo.
Zum Beispiel.
Auch 15, auch aus Berlin. Qualitäter gehört zu Massiv.
Mhm.
Also Qualitäter, das neue Label von Massiv.
Ist schon auf einer Single draußen gewesen, das weiß ich.
Genau, Luciano war, glaube ich, auch im Video zu sehen. Ja. Zusammen mit Ramo, ne? Also den anderen ist ein neues Signing von Massiv. Mhm. Genau, zwei Singles, glaube ich, schon draußen. Carlo Colucci hat sogar 430.000 Aufrufe. Läuft auch bei Spotify sehr gut.
15 Jahre, ja, alter
Schwede. 15 Jahre.
Fast der Älteste in der Runde ist dieser Crime, oder wie er heißt, oder Crime?
Crime heißt er, genau. Von 385i, ist bei Cielo und Abdi zu Hause.
Ist gesigned,
kommt, glaube ich, aus Freiburg. War auch auf dem letzten Hannibal-Album, oder auf dem angekündigten Hannibal-Album, ist er zu hören, auf einer ausgekoppelten Single. Cielo und Abdi sind da ab und zu in Videos auch aufgetaucht.
Ist eine logische Konsequenz, labelseitig, muss ich sagen, wenn Sin Labelchef Pole ist und die noch keinen Polen auf dem Label haben, dass sie einen vernünftigen Polen brauchen.
Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Ja, die haben Ukrainer, der funktioniert. Aber die Polen haben noch keinen vernünftigen Repräsentanten. Der eine Kollege, der es versucht hat, der ist ja in beiden Ländern gescheitert.
Sentence.
Ja, da gibt es ja sogar zwei.
Tony, ja.
Ja, genau.
Aber es gibt doch locker irgendeinen großen deutsch-polnischen Rapper hier bei uns. Das ist doch gerade, man ahnt es ja doch gar nicht, aber es gibt so viele Deutsch-Polen.
Nee.
Echt nicht?
Nee.
Krass. Nein, wir fallen bestimmt noch einer ein irgendwann.
Ja, wenn euch einer einfällt, sagt uns Bescheid. Aber er ist halt Pole und damit dann schon auch einen Schritt weiter und wirkt schon wie ein... Also ich finde, der wirkt schon fertig so. Mhm. Der ist jung, auch nur 17 Jahre, aber der wirkt schon so Oleg Sersch-mäßig so bereit für große Dinge jetzt.
Ja, das stimmt.
Nach klassischem Modell würde jetzt das Mixtape kommen und dann nächstes Jahr das Album und dann wird er rasieren. Er wird gerollt an der Stelle.
Ja, der wirkt am weitesten. Aber der mit dem größten Namen im Rücken... Und das ist witzigerweise der einzige Rapper, den Kasa nennt er sich, der einzige Rapper, der keinen größeren Rapper im Rücken hat, sondern ein großes Label, Universal Urban.
Das ist schon absurd, ne?
Mit 16, aus Mainz. Und der hat auch noch keinen Song draußen.
Und da wird's wirklich absurd, wenn man sich dazu anguckt, dass dieser Agir mit 14 Jahren, ebenfalls aus Berlin, mit den ersten Videos auf sich aufmerksam gemacht hat.
Und dann, Lil Shrimp haben wir auch
vergessen. Hier in diesem Fall dann ja gleich Clan-zugehörig gesigned wurde. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht eine familiäre Verbindung gibt, die dafür sorgt. Und Lil Shrimp, das wahrscheinlich größte, also sagen wir mal so, fleißige Leser von Rap Update und Co. Sind sehr gut darüber informiert, was mit Lil Shrimp los ist. Und auch der Kollege mit 13 Jahren ist der Jüngste, glaube ich, in der Runde. Ne? Wird schon ganz schön viel gehypt dafür, dass da ja im Prinzip auch noch nicht so viel los ist.
Ja, so. Und jetzt können wir mal den größeren Bogen spannen.
Mhm.
Ich habe mir die alle angehört. Und also so nacheinander weg. Habe mich mit dem beschäftigt und so. Und ich fand es so heftig erschreckend, dass keiner von denen darauf eingeht, dass er 13, 14, 15 ist.
Doch.
Sondern dass sie alle schon gefühlt so tun, als würden sie den ganzen Tag nichts anderes machen, als im AMG über die Sonnenallee fahren.
Nee.
Und natürlich ist Lil Shrimp auf dem Bobbycar im Video.
Nein, so aber der sagt, Lil Shrimp sagt so einen geilen Satz, du gehst ins Altersheim oder du kommst in irgendwas. Ich such dich schnell. Ich komme in die Pubertät. Die Leine war nicht so stark. Die war so unangenehm stark. Aber, ach Gott, erzähl weiter.
Ja, aber...
Ich glaube, das war auf diesem Bentley-Song, oder? War das da? Ja.
Das kann sein, aber auf...
Ich such mal schnell weiter.
Wenn man sich das alles so anhört, bei AG zum Beispiel, da fallen Zeilen wie eingeschlafen mit der Pumpgun oder jeder Bulle auf der Straße kennt meinen Namen und dass er sich Maserati geholt hat und so. Und Mann, ich will vom 14-Jährigen nicht das Gleiche hören, was ich von dem 24-Jährigen höre. Ich will es einfach nicht hören. Ich will vor allen Dingen nicht von dem 14-Jährigen Wunderknaben, die haben alle geisteskrank Talent, ne? Ich möchte doch von denen nicht das Gleiche hören, was mich schon bei den 10 Jahre Älteren langweilt. Was soll das so? Und es ist traurig und witzig zugleich, so, wenn 13-Jährige über Autos und Knarren rappen.
Ja, aber das, was ich meine, wie gesagt, ich suche ja diese Pubertät-Line, ich finde die gerade nicht. Aber es ist halt das Absurde, was ich mit dem Vergleich aus dem Fußball vorhin schon angebracht habe, dass man scheinbar das Gefühl hat, man muss jetzt noch schneller sein, damit man diese Talente nicht verliert. Weil sie ja bestimmt auch als 13-Jährige für die komplette Generation an 10-Jährigen noch ein größerer Star werden können, weil sie ja ganz nah dran sind.
Ja, so ein Wettsein einfach, ja. Ne? Talente sichern.
Es ist halt ein bisschen
nur, dass man sie nicht verleihen kann.
Nee, und es ist, ja, genau. Es ist halt ein bisschen schwierige Frage, ob das, was man als Talent da sieht, dann dadurch, dass es so früh gesigned und damit dann auch ein kleines bisschen gleich in eine Richtung gedrängt wird, nicht der Qualität, Schrägstrich, der künstlerischen Entwicklung, Entfaltung so ein bisschen entgegengeht. Weißt du, dass es halt einfach dazu führt, dass man gar nicht Chance hat, sich künstlerisch zu entfalten, weil man ja schnell an einem Klischee erfüllen
muss. Bei Data Love finde ich es übrigens sehr sympathisch, dass er Zahnspange trägt, aber sie genauso rockt, als wären es Grills. Und das ist das erste Mal, dass mir jemand so sympathisch aufgefallen ist, dass er dieses ganze, ich bin ein pubertierender Bengel, so, aber mische hier gerade bei den ganz Großen mit, dass das jemand sympathisch gemacht hat.
Es ist aber nichts Neues, dass man Kinder dazu benutzt, um damit, also dass man Kinder zu Rapstars macht, ne? Also,
ja, Lil O damals bei The Voice of Germany.
Chris Cross.
Ja, klar. Lil Bow Wow.
Lil Bow Wow, der
auch. Das kommt jetzt auch halt einfach nach Deutschland, wie alles irgendwann nach Deutschland gekommen ist. Das stimmt schon.
Der Aaron Carter, der kleine Bruder von Nick Carter, der damals.
Der hat gerappt?
Nee, aber war es, glaube ich, Popkram, ne? Aber auch schon als Neunjähriger, alle Kelly Family, es funktioniert ja trotzdem, die Formel funktioniert. Und Deutschrap muss sich ja eigentlich auch immer neue Formeln momentan suchen, um wieder das nächste Geschäftsmodell daraus zu machen. Ich finde es aber schon kritisch.
Ja, ich finde es kritisch und vor allen Dingen das, was dabei rumkommt, bislang langweilt mich. Weil sie alle klingen wie die Großen. Sie klingen eins zu eins wie ihre Vorbilder.
Ich gebe mal ein anderes Beispiel. Es gibt,
stört dich das nicht?
Ja, deswegen will ich ein anderes Beispiel geben. Es gibt in Hamburg einen Rapper, der heißt Noah.
Den kenne ich.
Den habe ich, ich glaube, ich kann ihn nicht genau, ich gehe mal davon aus, dass er zu Deluxe Kids gehört, zumindest habe ich ihn da kennengelernt.
Ja, er ist ja auch bei Dallas und so, doch in der Deluxe Kids Schule.
Ja, genau, da habe ich ihn auch getroffen damals, als ich mit der Back-to-Tape-Tour dann auch bei Dallas war. Und der hat mich krass beeindruckt, weil der ist auch, ich folge dem seitdem bei Instagram.
Der war 10 oder so, ne, ja, zu dem Zeitpunkt, als die Doku entstanden ist.
Ziemlich jung auf jeden Fall, ne, vielleicht 10, 12, irgendwo da, aber... Und das ist so ein bisschen auch die Schule, aus der er da gekommen ist. Der hat halt da Trainer gehabt, offensichtlich, die ihm gesagt haben, ey, wenn du rappst, dann musst du über was rappen, was sinnvoll ist. Dann musst du was aus deinem Leben erzählen. Dann musst du versuchen, Leute irgendwie mit Emotionen und mit Geschichte zu überzeugen. Und so wie ich den da kennengelernt habe, versucht der dann immer wirklich aus der Sicht eines jungen Menschen reflektiert mit Texten seine Welt zu beschreiben. Wir kriegen gerade Besuch von einem Hund.
Oh Gott, und von was für einem süßen Hund.
Na du, komm her. Ja. Normalerweise ist das hier für meinen Hund, ne? Aber nur weil du es bist. Und bei dem merke ich von der Sozialisierung aufgrund der Trainer, die er hat, einfach ein anderes Mindset, mit dem er seine Karriere arbeitet. Und seitdem zieht er aber auch genauso durch. Performt aber seitdem auch auf jeder Bühne, auf der er irgendwie unterwegs sein kann. Ja. Nimmt jeden Auftritt mit, ist überall mit dabei. Und hat jetzt mit 3-4 Jahren Unterschied mittlerweile so ein krasses, bestimmt so eine krasse Live-Erfahrung, auch schon mit 13, 14 Jahren, dass ich echt mal gespannt bin, wie der sich künstlerisch weiterentwickelt. Der kommt aber wahrscheinlich, bestimmt, keine Ahnung, aber deutscher Junge ist, auf jeden Fall sieht er eher nach, ich sehe ihn hier immer bei uns in der Ecke, das heißt, der kommt wahrscheinlich auch aus ein bisschen besserem Bildungshaus oder so, hat damit auch eine andere Sozialisierung, ist wahrscheinlich eher der Sammy Deluxe unter den Rappern. Und hier haben wir halt, und das merkst du, den Leuten finde ich auch an, also wenn massiv einen Künstler signed, dann kannst du davon ausgehen, dass er sich nicht den neuen Dendemann signed.
Ja.
Und wenn Miriclan Vorsteher einen Künstler signed, dann kannst du auch davon ausgehen, dass wir hier nicht
klar
Texte kriegen, die
so, aber
die Gesellschaft kritisieren werden.
Aber dann sollen die mir nichts von Pumpkins erzählen.
Ja.
Also vielleicht sind sie näher an der Pumpkin dran, als es mir lieb ist. Aber ich will einfach, aber warum muss ich denn...
Ey, aber
das
da,
gleiche nachplappern.
Aber da sind wir doch gerade ganz groß in der Gesellschaft. Nur deshalb kurz Shoutout und große Liebe an Kuba, Teil unserer erweiterten Backspin-Gang, der uns in unserer WhatsApp-Gruppe fast täglich mit TikTok-Videos versorgt von irgendwelcher absurder Scheiße, wo irgendwelche 10-Jährigen da stehen und krasse Performance machen von irgendwelchen Straßenrap-Songs, die jetzt unbedingt nochmal gemacht werden müssen. Und du siehst ja eigentlich so einen kleinen Jungen, der dann mit der Pumpgun oder was auch immer.
Ja, und darüber lache ich. Und dann gucke ich mir...
Und dann wird es auf einmal ernst.
Und dann mache ich YouTube auf, gehen die Trends und dann sehe ich das perfekt ausgeleuchtet.
Ja.
Also, worüber reden wir hier? So, das sind High-Quality-TikToks.
Ja, nichts anderes.
Ja.
Und das ist anstrengend.
Und dann gucke ich mir danach Black Mirror an und kann nicht schlafen.
Aber du kannst auch davon ausgehen, du kannst einfach davon ausgehen, wenn so jemand innerhalb, also guck mal, einer von den Jungs ohne Song 100.000 Follower hat, wo das hingehen wird. Das heißt, aufhalten kannst du es eh nicht.
Nö, aber ich kann sagen, was ich daran scheiße und was ich daran gut finde. So, und vielleicht sehen es ein paar Leute ähnlich.
Ich bin mal gespannt. Ich fand Chris Cross damals geil mit Jump.
Ich aber fand Lil Bow Wow auch geil, nee, als ich selber 15 war.
Den fand ich zum Beispiel kacke.
Ja, Chris Cross, da war ich wahrscheinlich zu jung.
Ja, genau. Aber so hat wahrscheinlich jeder. Und du kannst davon ausgehen, dass die wahrscheinlich... Also stell dir mal vor, nur mal, wir gehen wir in der Theorie das Ganze mal durch. Jetzt gibt es irgendwo irgendjemanden, der mit Little Shrimp gerade aufwächst. Wir gehen davon aus, dass Little Shrimp in seiner Karriere noch ein bisschen weitermacht. Und in 10 Jahren ist Little Shrimp dann 23.
2029, ne? Ist er 23.
Meinst du, dann gehen die Leute hinterher? Dann sind sie immer noch da?
Wenn er 10 Jahre lang über das gleiche rappt, wahrscheinlich nicht.
Fabian Römer, FA, ist ein super Beispiel dafür. Der andersrum dann ja auch schon mit, keine Ahnung, 12, 13 ein richtig guter Rapper war, gute Auftritte hatte. Also relativ jung ja schon, ziemlich weit war. Und der auf seiner Karriere dadurch wahrscheinlich ein kleines bisschen verloren hat, weil er dann mit 10 Jahre später, mit Anfang 20 schon gefühlte 8 Alben hatte.
Ja, wahrscheinlich schon sehr viel erzählt hat.
Ne? Ja, genau. Ist ein Tick zu früh. Mal gucken. Und ich will da nicht alt klingen. Aber ist interessant. Was haben wir noch auf unserer Liste? Also wir müssen jetzt nämlich nicht so lange über die Jungs reden, weil es gibt ja noch nicht mal so viel Musik, über die wir reden können.
Ja, aber einen ersten Eindruck.
Ja, genau. Und abgesehen davon, dass Kevin da im Moment ein bisschen
Ich erzähl mal was mir gute Laune macht.
Ja, da bin ich gespannt.
Weil es auch gerade so schön reinpasst. Am letzten Donnerstag war das, weil ich ja eh in Berlin war und so weiter. Und ich hatte einen Tag lang nichts zu tun. Ich hätte bei Zino in der Wohnung sitzen können und am Laptop E-Mails beantworten. Oder aber ich konnte Emil, der für uns die wunderbaren Fotoreihen ohne Worte oder auch einen Tag mitmacht, begleiten. Der durfte nämlich Trippy Red begleiten, einen kompletten Tag in Berlin auf einem Promotag.
Ja, cool.
Und dann dachte ich, weil ich das noch nie mitgemacht habe, dass ich das ziemlich interessant finde, wie so ein junger US-Rapstar, wirklich ein großer US-Rapstar, seinen Tag so in Berlin verbringt. Und das war wirklich spannend mit anzusehen. Wir haben uns morgens im Waldorf Astoria getroffen.
Standesgemäß. Du bist also runter zum Frühstück?
Nö, wir haben dann nachher Mittag gegessen. Ich habe so eine Currywurst mit Blattgold gegessen.
Ah, sehr schön.
Wirklich. Die war nicht gut. Und
erzähl, wie war's?
Trippy Red ist so drollig erst einmal. Also wenn ihr Trippy Red seht, also man denkt ja immer so, hä, wie sieht der aus? Ist wie so ein menschgewordener Furby. Und ich finde das, keine Ahnung, irre so. Und der ist ja derbe jung und dem merkt man das auch an. Der ist launisch, so, das hat die Managerin auch so ein bisschen erzählt. So, der springt von einer Sekunde, kann er so drauf sein, dann die nächste kann er so drauf sein. Wichtig ist immer, dass man genug Gras dabei hat und so, dass es irgendwie, dass es aushaltbar ist.
Schlimm.
Und gut war auch, er hat dann den Tag, bevor wir auf ihn gestoßen sind, hat er bei Insta nachgefragt, wer ihn in Berlin Gras vorbeibringen kann. Und dann kamen wohl so 2-3 Leute vorbei, so Jungs, und haben ihm gesagt, dass er unbedingt mal UFO hören sollte. Dass er UFO 361 auschecken sollte. Und seit diesem Tag folgt Trippy Red auch Datalove. Wer weiß, wer ihm da das Gras gebracht hat. Ja. Aber ich habe da keine Informationen. Ich weiß nur, dass Leute gesagt haben, er soll sich UFO anhören. Und am nächsten Tag waren wir bei Jam FM und da wurden Trippy Red diverse Beats gezeigt und auch Songs und unter anderem UFO 361. Und er kannte sich richtig gut aus mit UFO auf einmal. Er meinte so, ach, der hat auch schon was mit Quavo gemacht und mit dem und mit dem. Der hatte das richtig auf dem Schirm direkt und er hatte richtig Bock zu freestylen auch. So, und noch eine lustige Anekdote. Während wir unsere Blattgold-Currywurst gegessen haben, hat er 3 Eimer KFC auf seinen Smoker-Room im Waldorf verdrückt. 2 Tage lang nichts anderes gegessen außer KFC.
Stark.
Und da merkt man auch wieder, dass er 19 ist, glaube ich. Und mit einfachen Dingen zufrieden ist.
Und wie war so der Hype auf ihn?
Das war ganz komisch. Wir waren mit 2 so Bussen unterwegs mit verdunkelten Scheiben. Und es gab quasi keinen Hype, weil es war nicht geheim, aber gefühlt wurde es doch top secret gehalten, dass er in Berlin war überhaupt.
Mhm.
Und es gab gar nicht so die Gelegenheit, an ihn heranzukommen, weil vor den Locations, wo es hinging, stand sein Bus halt noch eine halbe Stunde, während wir draußen in der Sonne gechillt haben, weil wir mussten erst eine Hotbox zu Ende machen im Auto. Und einmal war es witzig, weil dann waren wir uns ein bisschen unsicher, wo der Wagen, wo er drin war, vor uns die Kolonne, wo sie hinfährt. Und es war so, das, da wo wir hin müssen, ich glaube zu Hyperbowl mussten wir, das ist doch ganz woanders und was soll das und so weiter. Und auf einmal standen wir vor so einem kleinen Headshop, weil die Jungs unbedingt Backwoods brauchten. Das ist ein Hersteller von so Blunts, werden ja aus Tabak gedreht und nicht aus Papier und so. Und die brauchten ganz bestimmte Blunt-Sorten, Backwoods aus den USA. Und die gab es nur in diversen Läden in Berlin. Und das haben sie gefunden. Also Termine, alles Mögliche. Das ist immer sehr schwer, sich daran zu halten. Die Promoter waren super stolz, dass sie bei jedem Termin nur so eine ungefähr dreiviertel Stunde bis Stunde Verspätung hatten. Aber Backwoods, die haben die Jungs selber gefunden. Das ist herrlich. So.
Ja, der Typ gehört halt in so eine Kategorie von Jungs, die ich nicht verstehe, nicht fühle. So, das ist für mich zu austauschbar alles. Aber die Freakness dahinter ist schon beeindruckend. Ich bin hier nebenbei ein bisschen auf dem Instagram-Account unterwegs, mal ein bisschen in den Tiefen. Ist
verrückt, ne? Und der hat dann ja auch so Gang-Scheiße am Lauf mit 6ix9ine und so.
Ja.
Und das ist dann auch ganz spannend zu sehen, wie dann so die Managerin von ihm mit sowas umgeht, ne? Und dann mit Promotern redet und auch mit Moderatoren und so weiter. Und wie sie mit diesen Rappern umgeht und so. Das ist schon... Dieser Beruf hat mehr vom Kindergärtner, als man denkt.
Ja, das ist allerdings aber, klar.
Aber das ist schon echt, das war sehr spannend für mich und aufschlussreich.
War er denn überall? Also was war denn so medial interessant? Wo ist er denn hin?
Jam FM, da hat er auch ein bisschen gefreestylt. Unter anderem auf einen Beat von Rin.
Aha.
Dann waren wir bei Dislike von Hyperbowl. Dann hatte er noch zwei Interviews im Hotel mit Kollegen von der Juice und von Splash Mac.
Mhm.
Shoutout an die beiden. Was noch? Und er war mit 16 Bars im KDW. Das ist jetzt auch schon online, glaube ich. Das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Und ich glaube, die waren shoppen. Was man halt so macht mit einem jungen US-Rapstar. Und ja, das war's. Aber es hatte eine ganz andere Aura, weil ich habe ja den Tag davor dann Odell Beckham Jr. getroffen.
Mhm.
Und da war das halt so viel profimäßiger. Ne? Der kam quasi und hat ein paar Sachen gemacht, die da notwendig waren für das Interview. Und dann ist er auch wieder verschwunden.
War es herzlicher?
Mit Trippy Red?
Hm?
Ja, viel familiärer.
Hast du Austausch gehabt mit ihm?
Nee, aber ich habe es auch nicht forciert.
Ja? Quasi die ganze Zeit so ein bisschen zugeguckt?
Ja, einfach nur beobachtet, Mäuschen gespielt. Ich habe mich mit der Managerin unterhalten.
Das ist eine schöne Möglichkeit, immer in solchen Situationen Mäuschen zu spielen. Das mag ich persönlich auch sehr, sehr gerne.
Mhm.
Wenn man mal die Chance hat, einfach mal ein kleines bisschen zu beobachten und nicht in vorderster Front zu stehen und einen Job zu machen. Deswegen beneidenswert. Beides. Ich hätte sehr gerne den OBJ-Job gemacht da, weil durch meine Liebe zur NFL das natürlich auch noch ein persönliches Ding gewesen wäre, den mal persönlich zu treffen. Obwohl ich wahrscheinlich genauso... ernüchtert aus der Situation rausgekommen wäre, mit rein, raus, professionell, weil mehr Pro geht wahrscheinlich nicht als der größte NFL-Star, den es im Moment gibt.
Ja, also das galt für sowohl für Contra K als auch für OBJ. Ich glaube, ich hatte das Gefühl, sie hatten beide jetzt nicht so mega Bock auf so einen Tag, ne? Aber sobald die aufeinander getroffen waren, beides Profis und haben sich auch super verstanden miteinander so, und hatten, glaube ich, auch Spaß.
Mhm.
So, aber ich glaube, das ist denen selber dann auch immer ein bisschen viel Tam-Tam.
Ja, am Ende des Tages...
Weil ich meine, du musst dir vorstellen, da steht dann so, wir unterhalten uns da zu dritt für 10, 15 Minuten und um uns herum steht eine riesen Staff von 30 Leuten oder so.
Genau, ne? Das.
Und leuchten aus und Kameras und sowas. Das ist ja keine angenehme Gesprächsatmosphäre.
Am Ende des Tages ist es ja dann doch immer so der Tross drumherum, der die ganzen Sachen anstrengender macht, als wenn sich die Leute einfach treffen würden.
Ja.
So. Ich habe aus der Zeit ja gar nicht so viel mitgemacht, leider, weil ich da, oder leider schön, ich habe ja schön die Zeit genossen. Aber, und das ist das Lustige, ich habe aus der Recherche raus eine Sache mir mitgenommen, die ich unbedingt mit dir besprechen wollte, weil ich sie so witzig fand, die du mir eigentlich rausstreichen wolltest. Aber dieser Rant von DJ Khaled, wir haben jetzt mit Trippy Red einen jungen Kerl, der auch auf seinem Instagram-Account gesehen, sich ja dann doch immer noch wie ein kleiner Junge oft auch verhält, sich auch immer auf den Boden schmeißt. Und mit DJ Khaled, einen der größten Connector und Produzenten in der Geschichte überhaupt von Rap, der einen öffentlichen Rant auf Billboard-Charts und auf Tyler, the Creator hatte, weil er in der ersten Woche nicht auf 1 geschartet ist, weil seine Idee von wir verbinden
was wollte er noch verkaufen?
Energy-Drink-Verkäufe mit Gratis-Streams oder Gratis-Downloads nicht gezählt wurde, im Gegensatz zu Shop-Einkäufe.
Stimmt, er wollte Energy-Drinks verkaufen mit Download-Code zu seinem Album und war der festen Überzeugung, dass er die Zusage bekommen habe, dass die auch mit in die Albenverkäufe zählen. Ne?
Genau, und haben sie nicht, aber bei Tyler, the Creator, obwohl Billboard seiner Aussage nach gesagt hat, ja doch, aber Billboard sagt nein. Und
ja, was hat Tyler damit zu tun jetzt?
Ja, Tyler, the Creator hat das auch gemacht, aber er hat das mit Merchandise-Artikeln aus seinem Shop. Und da ist es von Billboard genehmigt worden. Und das ist der Grund, warum DJ Khaled halt rumgemotzt hat und Billboard jetzt verklagen wollte. Weil er damit nicht auf Nummer 1, sondern auf Nummer 2 gegangen ist.
Khaled mal keine 1, ne?
Ja.
Ey, es gibt aber auch wenige Künstler, bei denen ich mir besser dieses quengelnde Kindmodus vorstellen kann, als bei DJ Khaled.
Ja, Mann, aber ich fand das so geil. So, vor allem kriegt er ja seinen Hack kriegt er in der zweiten Woche, weil dann sein Album auf 2 bleibt und das von Tyler auf 3 runtergeht. Das heißt, in der zweiten Woche hat er zumindest dann das Muskelspiel gewonnen. So, aber so mit, also dieses Zitat, I make albums, so denke, people can play it and you actually hear it. You know, driving your car, you hear another car playing it. You know, go to the barbershop. You hear them playing it.
Ganz ehrlich,
you
know, der soll turn die Schnauze the radio halten, Alter. Playing it. Der wollte sein Drecksalbum mit einem Energy Drink verkaufen. Yeah. Also, der soll mir nicht damit kommen, dass es um Musik geht. Weil dann sollte er noch mal mehr die Schnauze halten gegenüber diesem Tyler-Album.
Ich finde, ja. Obwohl, und jetzt wird's schwierig.
Wenn es um Musik geht, dann ja.
Dann soll er die Schnauze halten,
meinst du? Er regt sich darüber auf, dass Tyler sein Merch verkaufen durfte mit einem Donald Code. Tyler hat aber sein komplettes Album einfach komplett in Eigenregie gemacht. Dieses
aber das komplett nicht.
Also, komponiert, produziert, die ganzen visuellen Ideen, Konzepte, alles selber gemacht. Und Khaled ist halt ein riesiges Industrieding. Da ist alle zwei Szenen eine Belvedere-Flasche oder so ein Ciroc-Wodka in der Flasche, im Bild und Beats-Kopfhörer. Und der hat so viele Deals, der sollte sich nicht über Industriescheiße aufregen, Mann. Der verdient dann so ein Album, der muss keine einzige Kopie von seinem Album verkaufen und hat trotzdem schon wahrscheinlich mehr an der Platte verdient als Tyler überhaupt.
Ja, so, weißt du? Genau.
Also, worüber reden wir?
Ja, das stimmt schon. Ist total interessant, weil er dann trotzdem hier sich wie ein kleines Kind beleidigt hingestellt hat. Aber er hat es ja, glaube ich, auch gelöscht. Insofern scheint es ja dann eben auch an der Stelle ein bisschen unangenehm gewesen zu sein.
Oder sein Management.
Ja, vielleicht auch.
Du, lösch mal besser.
Warum? Nee. Ich glaube, DJ Khaled, der löscht das schon selber, glaube ich. Ich glaube, der würde sich niemals was löschen lassen. Gibt es noch etwas, was dir aus diesen letzten zwei Wochen wichtig war? Was
weiß ich nicht, Nico. Du ignorierst einfach konsequent dein Zettel mit deiner Themenübersicht und nimmst die ganze Zeit meine.
Nee, mein Laptop ist alle gegangen. Deswegen musst du das jetzt in die Hand nehmen. Deswegen fummel ich hier ab und zu hier am Handy rum.
Wir können sehr gerne darüber reden, was Freiwild gemacht hat, kurz.
Ja, erklär's.
Freiwild, eine Rockband, die ihr vielleicht kennt, weil sie häufig dadurch auffällt, dass sie irgendwie im rechten Spektrum unterwegs ist und damit aneckt und der Sänger auch irgendwie eine gewisse Vergangenheit hat. Jedenfalls, Freiwild steht gerne mal für diesen Mainstream-Rechtsrock, den man nicht haben möchte. Also unter anderem der Grund gewesen, warum schon viele Fans den Echo boykottiert haben, viele Bands den Echo boykottiert haben, weil sie in der gleichen Kategorie nominiert waren wie Freiwild und so eine Faxen. Und die haben sich jetzt Casper, Kraftklub und KIZ unter anderem vorgeknüpft und Songs von denen gecovert und das per ein Snippet hochgeladen. Das für ein Album oder ein Projekt, keine Ahnung, namens Unsere Lieblingslieder, und das alles so super ironisch gesagt haben, Unsere Lieblingslieder, weil wir die Künstler so gern mögen, weil die noch was für was einstehen und Werte verkörpern und
ich,
so weiter.
Also sie nehmen
quasi Hops.
Ich zitiere aus dem Statement. Nun ist es ein Album geworden, auf dem wir in Anführungsstrichen unsere Lieblingslieder präsentieren. Es sind Songs unserer musikalischen und menschlichen Vorbilder, Ausrufezeichen, Lieder mit Botschaft, Ausrufezeichen, Lieder für das Gute im Menschen von guten Menschen.
Ja, der Gutmensch, ne? Der ja, Gutmensch, genau. Darauf wird angespielt. Und
ey,
Feine
ganz ehrlich.
Sahne ist übrigens auch dabei, die werden auch gecovert. Und ich habe mir dieses Snippet angehört. Und mit Adblocker übrigens. Und
Jetzt hast du sie dabei gegeben.
Wow. Ja. Naja, Casper und so bekommen ja auch GEMA dafür, es sind ja Cover. Aber witzigerweise ist in diesem Snippet die Stellen, zum Beispiel bei Drei Schüsse von Kraftklub oder auch, sie haben auch Schrei nach Liebe von den Ärzten gecovert, die Snippets gehen immer nur so weit, dass nicht die Stellen drin sind, wo sich in den Songs gegen Nazis oder rechts positioniert wird. Deswegen weiß man nicht, ob sie die Stellen mitgesungen haben oder nicht.
Alter Schwede, das ist alles so... Oh.
Es ist alles so dumm, ne?
Ja. Die Band lebt ja auch so ein bisschen wie so ein Krebsgeschwür davon, dass man sich die ganze Zeit daran reibt und dass es auf der anderen Seite dann
ja, aber dann distanzieren offener sie
Hafen ist für Leute, die sich genau an dieser Thematik reiben möchten, die sie hier ja klar aussprechen.
Ja, und weißt du, sie distanzieren sich von rechts, wenn es absolut nötig ist.
Mhm.
So, dann haben sie damit nichts zu tun, weil vielleicht hängt da irgendwie ein Sponsorendeal von ab oder ein Auftritt oder eine Chartplatzierung oder ein Preis oder sonst was. Aber wenn sie können, dann kokettieren sie damit. So wie hier jetzt. Weil sie positionieren sich ja eindeutig, ironisch, sarkastisch, wie auch immer, gegen Bands, die gegen rechts einstehen.
Mhm.
So, und jetzt verarschen sie die und auf dem Cover ist ein schwarzes Schaf zu sehen, umringt von weißen Schafen. So, und spielen natürlich ganz klar damit.
Ja. Ich hoffe auf eine smarte Antwort.
Oder also bislang hat keiner darauf auch nur irgendetwas reagiert oder kommentiert.
Vielleicht ist das das Beste. Vielleicht muss man es einfach ignorieren. Vielleicht muss man stattdessen einfach wieder dafür sorgen, dass man Wir bleiben mehr macht am 4. Juli in Chemnitz. Das ist wieder ein Punkt, wo ihr alle hingehen könnt, um euer Statement zu setzen. Und Herbert Grönemeyer, Alligator, Tokotronic, Zugezogen Maskulin, Fatoni, Larry, DJ Ron, also viel Rap, Mauli, Ron und Schuster, Theresa, alle dabei sind, die quasi das fortführen, was da 2018 mit Wir sind mehr gestartet wurde und dem nächsten Anti-Rechts-Festival in Chemnitz, was offensichtlich leider immer noch dringend nötig ist, dort mal das Statement zu setzen. Denn gerade wenn man sich angeschaut hat, wie sich die Wahlergebnisse und die Tendenzen gerade in leider in den ostdeutschen Bundesländern aufzeigen, geht es, glaube ich, sehr viel darum, dass man noch mal ein bisschen Dialog schafft und mal ein bisschen über die Dinge nachdenkt.
Warte, wir bleiben ja am 4.7. Also ja, also noch mal ein deutliches Zeichen vor der Wahl im Herbst dann.
Ja.
Bitter nötig, leider.
Schwierig.
Ein anderes trauriges Thema, was aber, glaube ich, du kannst jetzt ein paar Anekdoten auspacken, Nico.
Jetzt bin ich gespannt, was du jetzt vorhast. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber reden will.
Eins der liebsten Cover von mir, Lieblingscover, wollte ich irgendwann mal bei mir zu Hause an der Wand hängen, habe ich nie gemacht. Ist nämlich auch immer so ein bisschen, ist wie Merch geil finden, ohne die Band gut zu finden. Kommt von den Ghetto Boys. Dieses Cover, wie sie da durch das Krankenhaus rollen und Bushwick Bill auf dieser Liege liegt und seinem Auge fehlt und einfach todesfertig aussieht, aber trotzdem gerade mit einem seinerzeit wahrscheinlich höchst teuren Mobiltelefon flext und ich glaube sogar noch ein Bündel oder so in der Hand hat und einfach auf cool tut so. Und ja, dieser sogenannte Bushwick Bill ist jetzt leider verstorben an Bauchspeisedrüsenkrebs. Aber du hast doch bestimmt eine Verbindung zu den Ghetto Boys.
Nicht so eine große, muss ich ehrlich gestehen. Also klar ist, also man meint, Playing Tricks on Me ist ein Hit, den ich auch wie jeder andere aus der Generation rauf und runter rappen kann.
Mhm.
Ich bin aber in den frühen Jahren nicht so ganz der große Fan von Sound aus dem Süden gewesen. Und deswegen haben mich Alben von denen nie besonders gecatcht. So, da bin ich immer ein bisschen dran vorbeigegangen.
So Südstaaten und auch so, die haben auch so Horrorcore ein bisschen gemacht, ne? Das war nie deins.
Ja, da bin ich nie so ganz drin gewesen. Aber mein Plan Tricks on Me höre ich von oben bis unten. Und du merkst aber an diesen Punkten, und dass wenn es dann auch die nächsten Leute erwischt, dass sie dann leider von uns gehen, dass die Zeit einfach kommt.
Ne? Rennt, ne?
Ja, dass man mitkriegt, wie es wie schnell das alles geht, wo man groß geworden ist. Ich bin hier gerade nebenbei noch ein bisschen im Internet am Gucken und sehe, 91 ist diese Single erschienen, die ich immer noch kann, als wäre sie gestern. Und das ist halt einfach mal 28 Jahre her. Alter, Schwede.
Ja, man muss übrigens dazu sagen, zu diesem Cover, was ich so geil finde, wie Bushwick Bill nach seinem Unfall mit bandagiertem Auge und das Gesicht ist komplett angeschwollen auf dieser Liege da von seinen beiden Kompagnons durch den Krankenhaustrakt gefahren wird und mit seinem Mobiltelefon flext, um es nochmal zusammenzufassen. Dieses Album hat den Titel und er prangt auch auf diesem Cover We Can't Be Stopped.
Ja, genau.
Das ist halt... Ja, das beste Cover der der Rap-Geschichte fast schon mit.
Ja, es ist, also das macht es, die ganze Geschichte ein bisschen süß, dass du da sehr großen sehr große Liebe für dieses Cover hast.
Ey, das ist so geil, dieses Cover.
Ja, finde ich sehr geil. Ich habe ja übrigens da schwerfe ich ein bisschen ab, aber ich möchte ja gerne Büro ein bisschen umgestalten und ich möchte wieder ein bisschen mehr Plattencover an die Wand hängen, dann müssen wir das auf jeden Fall mit auswählen und das muss auf jeden Fall mit dazu. Guck mal, gucke ich mal nach. Ich
will die Platte ist auch sehr günstig zu bekommen.
Ich wollte gerade sagen.
Da gibt es nicht zigtausende Kopien und so weiter, die kannst du gebraucht und für 2-3 Euro, wenn man die eh nur an die Wand hängen möchte.
Ja, genau, das ist das. Dafür suche ich gerade auch nochmal die meisten Alben, die man meiner Meinung nach an die Wand hängen muss, suche ich gerade so ein kleines bisschen zusammen.
Ich habe eine Bombenüberleitung.
Na?
Haftbefehl, wenn sich Haftbefehl Alben an die Wand hängen müsste,
ja,
aus den letzten 6 Jahren, dann würde er sich Macadam von Alex Sesh, Album Flut von Jizzes, Alles auf Rot von Capo, Vibe von Flair, Endstufe von Summer Jam und JBG3 von Kollega und Farid Bang an die Wand hängen. Das hat er letztens gepostet, dass das die besten Alben der letzten 5 Jahre aus Deutschrap für ihn waren.
Ja,
so,
ja.
Ohne sich selber und die Releases auf seinem Label zu berücksichtigen.
Gehst du confirm?
Nö, aber ich kann nachvollziehen, warum er die so ausgewählt hat.
Ja, ne?
Bis auf bei JBG3, das ist jetzt nicht meins. Aber also ich kann es aus seiner Sicht, glaube ich, ja, das ist ja genau sein Ding. So, und alle starke Rapper.
Es ist ja, um hier kurz meinen Punkt von eben da wieder mit aufzuholen, ja, auch immer eine herrliche Sache, wenn man, da ist das Album, wenn man so ein bisschen covermäßig oder generell releasemäßig so ein bisschen darüber nachdenkt, was so für geile Sachen gekommen sind. Alter, krass, die kostet über 60, Alter. Die kostet $60.
Krass, ich finde den günstiger.
$70, $180, $250. Das Vinyl ist teuer, dann such mir mal ein günstiges Vinyl, da bin ich gespannt. Muss ich doch wieder bei Flohmärkte tigern. Aber, und darum geht es ja dann eigentlich, was ich hier gerne im Büro machen möchte, ich möchte gerne Platten an die Wand hängen und ein bisschen eine Hall of Fame schaffen. Das hat Haftbefehl mit seinen 5 Alben hier geschaffen, aus den letzten 5 Jahren. Meine wären wahrscheinlich schon definitiv anders, wenn ich mal ehrlich bin. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo die sind. Aber genau da. Aber, ich kann schon auch bei allen, die er ausgesucht hat, verstehen, warum die
ich auch
so gut sind.
Aber ich habe mir jetzt auch selber gar keine Top 5 zusammengesucht. Kann ich gar nicht. Ich finde das so schwer, solche Listen.
Ich liebe das ja, dass ich immer in der Position bin, dass andere das für mich machen müssen.
Der gute Alex von rap.de hat mich vor kurzem auch markiert in so einem Facebook-Challenge-Ding, wo man 10 Alben nennen muss, die den eigenen Musikgeschmack geprägt haben. Und ich habe da einfach, also ich kann das, ich habe da noch nicht drauf reagiert, ich habe schon mit Alex gesprochen in der Zwischenzeit, aber weil ich muss mir da richtig einen Abend drüber Kopf machen so. Und das war bislang nicht möglich. Und Falk wurde ja, genau, auch markiert von Alex.
Das wollte ich erzählen, ich liebe
und der
ihn
hat einfach 100 Mixtapes abgegeben. Er meinte, 10 Platten, das kann ich nicht. Und dann so, hier 100 Mixtapes.
Falk, du bist der Größte. Alter Schwede, du bist mein scheiß Freak. Ich habe auch gedacht, es war so geil. So, ey, ich schaffe es leider nicht, mich auf 10 Alben zu beschränken. Deswegen habt ihr hier 100 Mixtapes, die mein Musikgeschmack geprägt haben. Und ich möchte gerne wissen, ob da draußen irgendein Mensch ist, der angefangen hat, mit Mixtape 1 jetzt mal nachzuhören. Das ist der Musikgeschmack von Falk Schacht.
Und wenn du dann konserviert noch, in 100 Mixtapes.
Ja, wenn du noch 100 Mixtapes
ab und auf einem Mixtape, damals waren noch mehr Tracks drauf, vielleicht so 20, dann hast du da
ja, hast eine Essenz dir.
2000 Tracks. Bitteschön, Leute.
Das ist eine Essenz, die am Ende überbleibt, an der du dich abarbeiten kannst. Und dann kannst du am Ende sagen, ja, ich glaube, ich weiß jetzt, wo der Musikgeschmack von Falk Schacht herkommt. Aber ich könnte es auch nicht. Also wenn ich mich anstrenge, dann kriege ich das schon hin. Und dann kann ich schon versuchen, Alben zu bauen. Aber es geht ja schon damit los, der letzten 5 Jahre. Oh Gott, Alter. Nee. Ich habe ja zum Beispiel 2018 bei Album des Jahres immer noch das 2017er Trettmann DIY-Album mir rausgesucht.
Wäre bei mir auch dabei, glaube ich.
Ja, genau. Also insofern, das ist unter den Top 5 sowieso. Aber ich glaube, es wäre vielleicht mal eine Aufgabe, die wir uns mal zum Jahresende oder irgendwann auf irgendeiner anderen Sendung mal geben können, dass wir mal wirklich mal drüber nachdenken. Ihr da draußen könnt uns ja natürlich einfach mal eure Top 5 Listen schreiben. Vielleicht ist das ein bisschen Inspiration. Das würde mich mal wirklich interessieren.
Ja.
So, weil du nämlich anhand von dem, wie sich Deutschrap oder generell der Rap-Geschmack in Deutschland, sagen wir mal so, in den letzten Jahren noch weiter auseinandergezogen hat und es alle möglichen verschiedenen Facetten gibt. Allein die Tatsache, wenn du diese Liste anguckst und nicht einmal, da ist kein Materia drin, da ist kein Casper drin, da ist kein
Dendemann drin. Das ist halt schon genau seine Sparte. Ne?
Das ist nur die Jungs. So.
Ja.
Und dann wäre es ja schon unsere Aufgabe, ein bisschen differenzierter das Ganze zu betrachten.
Nico, was dein Musikgeschmack geprägt hat, ne?
Ja, jetzt bin ich gespannt. Ah, Überleitungs-Kevin heute.
Ja, komm.
Finalisierst du gerade?
Ja, wir sind heute ein bisschen fahrig.
Ja.
So, und ich glaube, ich habe keine Ahnung, weil zwischendurch die Batterie leer gegangen ist, wie weit wir sind, aber ich glaube, wir haben schon ganz schön viel gelabert.
Ja, okay.
Und deswegen möchte ich zu den Hausaufgaben kommen. Und ich bin mir sicher, dass der Tobi und das Bo deinen Musikgeschmack geprägt haben.
Nee.
Die hast du mir aber als Hausaufgabe gegeben.
Ja. Aber ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass Tobi und Roma Musikgeschmack geprägt haben. Es gibt aber einige Songs, die ich da total lustig finde. Und wir sind die besten bei einer davon. Was war dein Fazit?
Nix für mich.
Also, wir sind die Besten von Norden nach Süden, von Westen nach Osten. Und wer es glaubt, hat selber Schuld.
Ja, aber das Ding ist, ich kann mir, wenn ich dann so flapsig über solche Sachen rede, dann platzt ja vielen Leuten schnell die Hutschnur oder mir wird da vorgeworfen, dass ich mich mit den Sachen von damals nicht beschäftige und dann nichts gewinnen kann. Das stimmt ja nicht. Also ich war großer 5-Sterne-Fan tatsächlich. Silium und Neonov fand ich richtig Bombe damals. Also das habe ich wirklich häufig gehört. So, willst du mit mir gehen? Ja, deine Mutter, die Leute.
Hieß das nicht Neonau?
Ja, Neonau. Ja, Neonov habe ich gerade einfach dumm. Ja. Du weißt ja.
Ja, fahre ich heute.
Ach, Mann, wenn du wüsstest, was das für ein Wochenende war.
Ja. Aber ich habe da kein Mitleid. Ich habe euch da alle gesehen, am Hüpfbogen rumspringen, aus Zelten rauskommen, Mofa fahren, habe ich da Gunnar gesehen. Also, Leute, ganz ehrlich.
Ich habe Vis-a-vis mal endlich kennengelernt.
Und, ist nett?
Ja, wir hatten sehr viel Spaß.
Stellst du mir mal zusammen. Vor?
Klar kann ich machen, kein Problem, Nico. Wir waren mit Josi unterwegs und ein Kumpel von mir, Aaron. Und Josi von Trettmann, DJ. Und das war wirklich sehr funny. Leider haben wir an jeder Ecke Alkohol gefunden.
Mhm.
Aber war wirklich funny.
Und du warst nicht auf dem Film, dass ihr die Besten seid, quasi?
Nein. Aber,
ja, aber das ist doch das, worum es da geht. Weil du musst ja klar sein.
Ich fand den Beat irgendwie geil, aber ich fand den so lang, diesen Song.
Ja, Entschuldigung, keine 2 Minuten 35 2019 Spotify-Playlist.
Ja, aber warum hast du mir den gezeigt? Warum wolltest du mir den zeigen?
Nee, weil ich einfach fand, es ist mal ein Song aus der Zeit, den du dir mal anhören musst, von einer Band, die damals quasi
noch in den Kinderschuhen steckte.
Nee, schon quasi das Pop-Äquivalent zu dem Realness.
Also mit Band meinst du jetzt Tobi und das Bo?
Tobi und das Bo. Also die waren so ein bisschen Antikörper. Das ist es. Das war ein bisschen poppiger, das war ein bisschen Grenzen überschreiten, das war ein bisschen weniger in Dogma denken als die Szene sonst.
Ja, die haben ein bisschen mehr drauf geschissen und sich auch ein bisschen lustig gemacht.
Und
ne?
Dieser Song ist genau das. Wer sind die Besten und wer es glaubt, ist selber schuld. Ich hätte auch Popi nehmen können. Wir nehmen den Hip-Hop-Begriff und drehen ihn um, was ihnen vorgeworfen wurde. So.
Ja.
Ich
muss aber sagen, ich habe jetzt auch keine geilen Versionen davon gefunden. Die hat allen furchtbaren Klang. Aber
Waschkellermix.
Ja, den habe ich gehört.
Ja.
Es ist ein, wenn man den Waschkellermix sucht und ihn auch findet auf YouTube, dann sieht man da ein Video, das hat 1400 Aufrufe und das Cover ist ein ausgehöhltes Weißbrot.
Ja.
Und
ich finde es aber sehr geil.
Und dann habe ich gestarrt, habe diesen Track gehört.
Ja gut, aber ganz ehrlich, du gibst mir Hausaufgaben mit, wo ich einem Typen dabei zugucke, wie er eine Orange schält, Alter.
Das ist kein offizielles Video.
Ja, ja, aber ich habe einem Typen dabei zugeguckt, wie er eine Orange schält.
Und war es Kunst?
Es war ein guter Song. Ich muss sagen, und da sind wir bei meiner Hausaufgabe. Kevin Abstract sollte ich mir anhören. Georgia war der Song.
Genau.
Brockhampton Posse, was ist denn das?
Ja, Brockhampton ist so ein
Konglomerat.
Brockhampton ist so ein Künstlerkollektiv.
Kollektiv,
aus,
genau.
Aus so 14 Leuten, glaube ich. Und das ist Rapper, Producer, Grafiker, Kreative. Nenn es, wie du willst.
Und ich habe da schon in der Vergangenheit keinen Zugang zu gehabt. Und das habe ich.
Ich finde die so spannend. Das ist vielleicht mit der Spannendste, was es gerade gibt in den USA. Das ist ja wie so eine 2018er, 19er Version von Odd Future damals, die auch schon alles umgekrempelt haben.
Ja, und auch da war ich nicht so. Das war mir. Vielleicht ist es mir manchmal ein Tick zu edgy, ein bisschen zu kompliziert gedacht, was man macht.
Ja, aber bei mir lösen sich halt das wieder aus. Und da war ich damals riesen Fan von.
Also dass Kevin Abstract mich auch, ich habe mir dann alles andere drumherum auch nochmal ein bisschen angehört, um einfach mal wieder ein Gefühl dafür zu kriegen und auch mich nicht wirklich abgeholt hat, aber mit Georgia hast du mir einen Song gegeben, der halt richtig geil ist.
Ich habe das auch heute ehrlich gesagt gemerkt im Büro, der lief den ganzen Tag, ne? Ja. Und gestern auch schon.
Ja, immer wieder angehört, die ganze Zeit. So, war richtig gut, hat richtig Spaß gemacht, hat doch hat was ausgelöst. So.
Vor allen Dingen, das Ding ist, ich finde, der Song löst was aus. Ohne, dass man hinhört. Also es ist schon mal einfach eine geile, schöne Stimmung so und es ist ein schöner Song. Dann, wenn man hinhört, ich habe den nämlich sehr viel gehört, als ich das letzte Mal irgendwie in meine Heimat gefahren bin zu meinen Eltern und auch irgendwie viele Freunde da wieder getroffen habe. Und darum geht's nämlich auch ein bisschen in dem Song. Mhm. So, dahin zu fahren und zu wissen, dass man seine Leute da um sich herum hat und so. Und der Typ ist 22, ist in Texas geboren, ist schwarz und homosexuell. Und das ist keine gute Kombination, das alles in Texas. Und es geht in den Track auch unter anderem darum, dass er sich in der Schule darüber den Kopf zerbrochen hat, was wäre, wenn er jetzt erzählen würde, wenn er seinen Homies jetzt erzählen würde, dass er den Typen in der letzten Reihe eigentlich ganz süß findet, im Klassenzimmer und solche Sachen. Und mal was mit Köpfchen und was auch ein bisschen anstößt, anders zu sein und Dinge zu ändern mit 22 und derbe kreativ sein dabei. Man muss dazu sagen, dass Kevin Abstract auch so ein bisschen der Kopf ist von Brockhampton.
Ja, genau.
Und man könnte jetzt diesen komischen Vergleich ziehen und sagen, er ist quasi der Bones von Brockhampton. Und ja, genau.
Ist ein guter Song, muss ich sagen. Ich würde dem Ganzen noch ein bisschen mehr Beachtung schenken, wenn ich wahrscheinlich noch mal ein paar Songs mehr hätte, die mir auch gefallen. Im Moment fehlt mir ein kleines bisschen der Zugang. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich zu schnell drüber huschen musste. Mhm. Dein Plädoyer sorgt dafür, dass ich mich auf jeden Fall noch ein zweites Mal, drittes Mal, viertes Mal damit beschäftige, wenn die Namen wieder auftauchen.
Das ist einfach derbe spannend. So. Und das ist auch etwas, was man einfach mit auf dem Schirm haben sollte.
Aber Odd Future finde ich auch, ja.
Odd Future gibt es auch nicht mehr.
Ja, aber Odd Future finde ich auch so als Vergleich. Denn, da habe ich auch gedacht, ja, gut, so. Aber nur weil sich 10 Leute zusammentreffen, sind nicht 10 auf einmal gut bei 500 Leuten, die kommen. Und ja, ich verstehe die. Und das Ergebnis ist, dass jeder jetzt beim Supreme Drop immer noch durchdreht, 8 Jahre später oder was. So, ja.
Ja, aber ich meine, was hat Odd Future denn hinterlassen? Tyler, ja. The Creator, Frank Ocean, Earth Sweatshirt. Das sind die drei großen Namen. Ja, und das ist schon eine ganz nette Quote, wenn du mich fragst.
Mal gucken, was von Brockhampton übrig bleibt. Mit Georgia hast du mich auf jeden Fall gekriegt.
Sehr gut.
Ja. Guter Song. Was kriege ich jetzt mit?
Ich wollte übrigens noch sagen, ich fand die letzten zwei Zeilen auf Georgia, finde ich so, vom ersten Part, glaube ich, die sind einfach süß. Wie er sagt, irgendwie, I lay on your chest, you wonder what's next, I love when you breath, it make me reflect. Schön. Oh.
Poesie mit Kevin.
Ja. Und ich gebe dir mit auf den Weg, auch etwas Poetisches, etwas Romantisches, Donatello und Titel, Batzen und Rennen. Nee, Ratzen und Rennen. Also.
Ja, okay. Ja, nehme ich mit. Bin mal gespannt. Ich überlege...
Du hast ja nichts überlegt, ne?
Doch, ich weiß. Ich denke darüber nach, ob ich die kenne, ob ich die schon zuordnen kann. Namen sagen mir was.
Title kannst du, glaube ich, zuordnen. Der ist bei Erotic Toy Records am Start.
Ja, genau. Donatello sagt mir auch irgendwas. Aber ich kann,
Memphis Rap, so.
Ich kann beide gerade nicht ganz so zuordnen. Insofern, schön, nehme ich mit, freue ich mich darauf.
Ja, bin sehr gespannt.
Und ich muss dir andersrum ja immer was Klassisches mitbringen.
Übrigens von Frank Sinatra produziert.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Was war das?
Ja, unterbrich mich nicht. Du unterbrichst mich hier zum 850. Mal.
Ich dachte, das sagt dir noch mal ein bisschen mehr zu, wenn das Ding vom Breng produziert ist.
Das ist vollkommen egal. Ich freue mich drauf. Ich wollte gerade einleiten, was ich dir mitbringe. Okay. Was ich dir mitgebracht habe. Und da du letztes Mal amerikanisch warst, ich hatte zwei Möglichkeiten.
Mhm.
Habe ich mich mit interessiert. Ich nehme jetzt den englischen Song. Englischsprachigen Song. Du kriegst von mir mit Coco Brothers.
Ja.
Bucktown, USA.
Bucktown?
USA.
Okay.
Cocoa Brothers mit A, Z.
Ja, sehr ach, wichtig. Ich finde das schon. Ich wollte mir nur eine kleine Notiz machen.
Bucktown, USA.
Damit ich es mir am besten heute noch anhöre.
Mach mal. Und kleiner Tipp von mir, auch in der Stimmung, in der du heute bist. Ne? Mhm.
So leicht flapsig, nichts auf dem Schirm haben.
Nimm den Song, nimm den Song auf der Rückfahrt mit auf den Kopfhörern auf dem Fahrrad zurück nach Hause.
Ja.
Und ihr da draußen auch, wenn ihr den Podcast jetzt hört. Jetzt ist zu Ende.
Danke, ist das so ein Song für miese Peter oder was?
Das ist ein Song, der eine geile Atmosphäre schafft. Hör ihn an.
Okay.
Also ich würde sagen, so top. Es ist immer mit den Top-Sachen schwierig, aber auf jeden Fall so top 20 all time mindestens.
Okay.
Und das ist reine Stimmungsfrage bei dem Song. Nehmt ihn mit. Genau wie ihr da draußen. Ich hoffe, ihr seht uns nach, falls wir heute ein bisschen fahrig waren.
Boah, Leute.
Aber,
was ich noch erzählen wollte, ne? Wir beide sind auf dem Splash. Und da dann hoffentlich nicht so fahrig.
Machen wir vorher aber noch eine Ausgabe, oder?
Ja, ja. Aber,
dann erzählen wir richtig darüber. Dann erzählen wir auch, was wir machen, weil das wissen wir bisher noch nicht.
Auf der Bühne quasseln.
Wir freuen uns auch. Wir sind auf dem Splash am Donnerstag, glaube ich, ne?
Ja.
Donnerstag um 12.
Ja.
Dazu später mehr. Danke euch. Danke, Kevin. Bis bald.
Ciao.